Dateisysteme sind geil und deswegen machen wir heute einen Vortrag dazu. Also was ist überhaupt so ein Dateisystem? Also das ist so ein Ding, da gibt es irgendwie Dateien irgendwo und die liegen so in Bytes auf einer Festplatte oder auf einem anderen Gerät. Hallo? Hört nicht jetzt? Okay, dann gib einfach nochmal ein Mikro.
Hallo?
Ja, wir reden heute über Dateisysteme, wie man selber Dateisysteme macht. Also, wer Fragen hat, einfach reinrufen oder er gibt Mikro. Ich glaube, wir kommen sonst nicht auf die 90 Minuten. Also, wer Fragen hat, bitte gerne fragen. Auch dumme Fragen sind erlaubt. Ja, also Dateisysteme sind halt geil, weil Dateien und so, die sind geil. So sieht so ein normales Linux-Dateisystem aus. Kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn nicht, dann, ich glaube, dann sind die Chemnitzer Linux-Tage vielleicht falsch. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Dateien, so ganz normale Dateien, so Textdateien. Da gibt es Verzeichnisse, die enthalten dann wieder Dateien. Dann symbolische Links, die zeigen auf Dateien. Und dann so komische Dinge, die eigentlich kein Mensch nutzt, so System 5, FIFOs und Sockets. Und dann noch Zeichengeräte und Blockgeräte, die dann vom Kernel irgendwie komplett anders behandelt werden. Wen es juckt, da gibt es so eine Mainpage dazu, Mainpage Inode in Section 7. Da wird auch erklärt, was das alles ist. Es gibt auch unterschiedliche Kategorien von Dateien. Die erste wäre so ganz normale Storage-Dateisysteme, sowas wie UFS, ext4 und dann so komisches FAT, was irgendwie misdesignt ist, aber ja. Und dann gibt es so eine neue Kategorie von Dateisystemen, Copy und Write Dateisysteme. Da jedes Mal, wenn man irgendwas macht, wird einfach alles kopiert, was sich ändert. Also du änderst irgendwie eine Datei irgendwo, dann wird die Datei kopiert, dann wird die Directory, also wenn du eine Datei neu anlegst, dann wird die Directory kopiert und die Directory rüber kopiert und alles hochkopiert. Und dann gibt es auch komprimierte Dateisysteme, das ist SquashFS, das ist richtig geil für Embedded-Scheiß. So random anderes Zeug, so TAR, was eigentlich kein Dateisystem ist, und UBFS, was irgendwie ganz anders funktioniert als alles andere. Dann gibt es Netzwerkdateisysteme, so das bekannteste ist wahrscheinlich NFS und SMB und CIFS. Und da gibt es noch SSHFS, damit kann man richtig geil einfach SSH-Hosts einfach mounten. Und dann gibt es noch so komische Layering-Dateisysteme, so OverlayFS benutzt man viel im Embedded. Und FreeBSD war das, glaube ich, UnionFS. Da hat man im Grunde so, da führt man halt mehrere Dateisysteme in eins zusammen. Und dann, wer Encryption mag, gibt es EcryptFS, auch so, man hat ein normales Dateisystem und dann layert man da Encryption drüber und dann auf dem unteren Dateisystem wird es dann verschlüsselt gespeichert. Und dann gibt es so Pseudo-Dateisysteme, so ProcFS, SysFS, TempFS, RAMFS und so weiter. Ja, Grundlagen zu Fuse, das wollen wir endlich lernen. Was überhaupt so Fuse? Also Fuse ist so eine Schnittstelle zwischen Kernel und User Space, die es erlaubt, ganz normalen User-Prozessen Dateisysteme bereitzustellen. Also man schreibt einfach so ein Programm und dann führt man es aus und hat auf einmal so ein Dateisystem. Beispiele sind dafür SSHFS, wie erwähnt. Dann gibt es so einen komischen Typen, der hat irgendwie Google Kalender genommen als Backing Store für ein Dateisystem. Also man mountet im Grunde seinen Kalender und kann random Daten schreiben und die werden dann in Google Kalender gespeichert. Die Datenrate ist scheußlich, so 400 Byte pro Sekunde, aber angeblich funktioniert das. Und wer Windows mag, hat wahrscheinlich NTFS 3G mal benutzt, vor 10 Jahren oder so. Und das ist auch Fuse. Und dann gibt es noch so ein komisches Fuse UFS, was ich mal geschrieben habe. Vorteile von Dateisystemen als Fuse zu schreiben anstatt im Kernel. Man kann es sehr schnell machen, also holt sich eine C-Toolchain, holt sich die libfuse und dann kann man sofort schon anfangen, Dateisysteme zu schreiben. Dafür ist es nicht so schnell, viel langsamer als im Kernel und hat auch keine Integration in den Kernel. Also man kann nicht wirklich im Buffer-Cache rumpopeln, wie man es sonst im Kernel machen kann. Dafür läuft es dann auf überall. Also es läuft auf Linux, auf macOS, ich glaube sogar Windows hat einen Port für Fuse. Und den BSDs, wobei BSD ist ein bisschen komisch, da kommen wir vielleicht noch später drauf. Und es kann in jeder beliebigen Sprache geschrieben werden. Also wenn du im Kernel schreibst, in den Linux-Kernel, musst du halt in C oder vielleicht Rust schreiben. Aber so kannst du das in C, ich glaube Python gibt es auch einen Port dafür. Und ich glaube, Go auch. Also man kann da fast frei die Programmiersprache wählen. Im schlimmsten Fall benutzt man halt irgendwie C-Bindings und schreibt man die selbst. Ja, wer es halt will. Dann erste Schritte, wie gesagt, braucht irgendwie so eine C-Toolschein, hat ihr da wahrscheinlich schon. Und dann installiert man sich LibFuse 3. Achtung, es gibt auch LibFuse 2. Nicht benutzen, ist alt, wird nicht mehr maintained. Außer ihr seid auf OpenBSD, dann Fuse 2 ist die einzige Wahl. Bitte pressert mal die OpenBSD-Leute dazu, dass sie mal endlich Fuse 3 bekommen. Ja, grober Überblick über die Fuse API. Da gibt es so ein struct fuse operations, da trägt man seine ganzen syscalls ein. Getattr ist im Grunde wie stat. Da bekommt man so ein path rüber, dann geht man durch diesen path durch und findet seine Datei und dann schreibt man die Informationen über diese Datei in den stat-buffer rein. Dann read-dir, damit liest man directories ein und read liest man Dateien ein. Und struct ist halt, da gibt es Daten drin. ja, da registriert man halt seine syscalls. Also, ja, wie gesagt, halt, das, wenn du sagen wir mal so, du willst eine Datei einlesen, also machst du open auf die Datei, dann willst du vielleicht die größte Datei lesen, der Datei haben, also machst du start drauf und im start-buffer steht dann so die Größe drin und dann liest du die Datei mit read und halt ganz normale syscalls.
Warte mal, ich gebe dir mal das Mikro.
Ja, ja.
Ich melde praktisch eigene Funktionen an, die immer dann ausgeführt werden, wenn eine Applikation in diesem Dateisystem einen Stat macht oder einen Fopen macht oder sowas.
Richtig. Also wie du hier siehst, gibt es dieses Struct Fuse Operations und das ist im Grunde einfach nur eine V-Table für deine Syscalls. Und die ruft dann der Kernel auf.
Für C-Funktionen, die ich schreibe.
C, Rust, was auch immer.
Also ich schreibe einen Syscall und...
Ja, genau, im Grunde schreibst du den
Kernel. Das ist ja ungewohnt, dass man selber einen Syscall schreibt, ne? Sonst macht man nur Syscalls.
Ja, das ist schon geil. ja, sonst müsstest du halt im Kernel rumpuppeln und mit Fuse kannst du das halt im User Space machen. Ist auch richtig geil, weil dann kannst du auch ganz normale User Space Dinge machen, wie zum Beispiel eine Website aufrufen. Was du im Kernel schwierig machen kannst, dann ja, musst du halt irgendwie HTTP-Stack in den Kernel bringen und das will kein Mensch. Ja, und dann hast du eine Fuse-Main-Funktion. Da sagst du, gibst du deine Argumente rein, die macht auch schön das Option-Parsing für dich. Also wenn du mit -o machst, dann macht er das einfach, musst du nicht selber machen. Und dann gibst du deine Fuse-Operations rein und dann irgendwie User-Daten, die dann später irgendwie rauspuppeln kannst. Ja, wir machen so ein Hello-World-Dateisystem erstmal. Hat zwei Dinge, ein Root. Jedes Dateisystem hat ein Root. Und eine einfache Datei, die Hello heißt, mit Inhalt Hello World. Dann die Main-Funktion sieht so aus, also ein bisschen C-Preprozessor-Scheiß und dann halt dein Fuse Operations Struct. In dem Fall gibt es nur drei Syscalls, alles andere ist eh nur Sys. Also wenn du versuchst, auf die Datei zu schreiben, sagt der Kernel, nö, kann ich nicht. Und am Ende halt die Fuse-Main aufrufen. So sieht zum Beispiel Start aus, bekommt man ein Path rein, Start-Buffer rein und miscellaneous Informationen über die Datei. Das können wir uns auch später angucken, was da drin ist. Ist in dem Fall nicht so interessant, also irgendwie Caching und so. Und in dem Fall, wie gesagt, nur zwei Dateien. Wenn es Slash ist, dann sagt man, die Datei ist ein if-dir. Das bedeutet eine Directory mit den Permissions 755. Wer keine Unix-Permissions kann, sollte in die Manpage gucken. Und dann... Okay. Also ich glaube, in der nächsten Folie war das auch drin. Ja, hier. Also dann füllt man halt diesen Startbuffer auf. In dem Fall, die zwei wichtigen Felder sind Mode. Den muss man angeben, sonst weiß halt nicht das Betriebssystem, was ist das. Ist das jetzt eine Directory, ist das ein Character-Device? Wenn man das leer lässt, passieren komische Dinge. Der Rest ist optional. Am besten sollte man auch N-Link angeben. Für Directories mindestens zwei, für normale Dateien eins. Das sagt im Grunde, wie viele Hardlinks gibt es auf diese Datei? Wenn es null gibt, dann ist es auch ein bisschen komisch. Dann User-ID, Group-ID und Times und alles andere ist optional. Wenn man es nicht angibt, wenn man die Zeiten nicht angibt, dann ist man irgendwie 1970 stecken geblieben. Ja, und... Wie bitte? Ja. je nach Betriebssystem kann man auch noch eine Birth-Time haben. Ich glaube, auf OpenBSD gibt es dann noch ein CR-Time, das ist dann Creation-Time. Ja, wird dir auch sehr interessant. Directories lesen will auch jeder Mensch. In dem Fall gibt es nur eine Directory, dann schreiben wir einfach, bekommen wir eine Funktion rein, die Filler heißt und Filler ganz unten sieht man, nimmt so einen Buffer nimmt einen Namen und wieder Startbuffer, der optional ist. Also wenn man direkt auch den Start befüllen will, damit der Kernel nicht noch einen Syscall macht, kann man es auch direkt da reinschreiben. Und dann gibt es ein Offset-Field. Das ist wichtig, wenn man Readdir kann mehrmals aufgerufen werden. Wenn man dann Offsets für die einzelnen Dateien einschreibt, das wäre zum Beispiel für die erste Datei 0, dann für die nächste Datei sagen wir mal 8, weil ja 8, dann 16 und so, dann ruft der Kernel dann die nächste Readdir-Funktion nochmal auf mit dem nächsten Offset, der dann sagen wir 16. Damit kann man halt eine Directory Schritt für Schritt lesen, zum Beispiel Block für Block. Ja, in dem Fall, wie man sieht, gibt es nur eine Datei. Da gibt man den Buffer rein, den man von Fuse bekommen hat, sagt, es gibt Hello. Man sagt nichts über die Datei sonst und die Flags und Offset sind null. Und man will die Datei vielleicht auch lesen. Deswegen gibt es auch die Read-Funktion. Da sucht man sich den Path raus. In dem Fall muss es slash Hello sein. Alles andere ist halt irgendwie ungültig, gibt es halt nicht. Und dann kopiert man einfach den Inhalt der Datei in diesen Buffer rein und gibt dann auch zurück, wie viel man gelesen hat. Also wenn man hier irgendwie über das Ende versucht zu lesen, bekommt man 0, weil fertig. Und wenn man irgendwie ein Byte vor der Datei den Offset hat und dann versucht man 5 Byte zu lesen, bekommt man 1, weil man kann nicht über die Datei hinüberlesen, also macht keinen Sinn. Ja, kompiliert, ganz einfach, ganz normales C-Programm mit am Ende Package-Config am besten. Man kann auch mit eigenen minus L und so setzen, aber benutzt einfach Package-Config. Oder benutzt am besten einfach kein C, benutzt einfach Rust oder so. Die machen das für dich. Und dann mkdir, man braucht irgend so einen Mountpoint und dann mountet man das. Ich kann es dir mal zeigen, wie das funktioniert. Also hier nochmal dieses Example-Programm. Einfach das, was ich gerade gezeigt habe. Tada. Ja. Ja.
Die Frage war, wie so mit welchem Mechanismus es erlaubt wurde, dass man das jetzt trotzdem mounten kann.
Ja. Fuse funktioniert auch ohne Root. Aber wenn. Okay, das. Ja, also mit Fuse kannst du auch ohne Root mounten. Du musst, also wenn du versuchst, einen Block-Device zu mounten, musst du natürlich eine Berechtigung auf das Block-Device haben. Also wenn du versuchst, einen USB-Stick zu mounten, müsstest slash dev slash sdb oder so, müsstest du darauf zugreifen können. Aber Fuse selber brauchst kein Root. Kannst mounten, wie du willst. Außer auf OpenBSD. Da brauchst du Root. Eine Besonderheit ist, wenn ich jetzt das gemountet habe und als anderer User versuche, da reinzugucken, zum Beispiel als Root, ups, darf ich nicht. Ich bin Root, aber darf nicht in irgendein Dateisystem gucken. Dafür gibt es eine spezielle Flag, nämlich Allow Other oder Allow Root. Dann, damit erlaubt man anderen, in seine eigenen Dateisysteme reinzugucken.
Kann man Dateisystemtreiber dann immer noch gucken, wer gerade nachschaut?
Ob man immer noch nachgucken kann, über den Dateisystemtreiber, wer gerade darauf Zugriff hat.
Wie meinst du das? Also mit LSF, mit LSOff oder so? Oder wie?
Das Allow Other ist jetzt so eine allgemeine Option an die Fuse-Bibliotheken, die sagen, dass prinzipiell so grundsätzlich ein anderer User in diesen Fuse-Mount reingucken darf, aber darf sich mein Fuse-Treiber selber auch noch aussuchen, was da gerade passiert? Also hat er Kontrolle darüber?
Da kommen wir auch gleich dazu, in ein paar Folien. Ja, dann Hello, Dateisystem ist halt ein bisschen, ja, eine Datei, man kann nichts schreiben, man kann keine Directories erstellen. Wer es will, braucht mehr Syscalls und das sind im Grunde fast alle. Da gibt es noch ein bisschen noch Memory Management Syscalls, also wenn man Caching implementieren will, dann gibt es so ein Forget Syscall. Aber das Wichtigste sind die hier. Wer External Attributes mag, kann die auch implementieren. Und ja, die ganzen Syscalls, die findet man ganz schön in dieser Fuse.h, die ich zeige. Also hier ist die große Fuse Operations Struct. hier die ganzen GetAttre, Readlink Syscalls, die sehen sehr ähnlich wie die ganz normalen Syscalls aus, haben halt ein bisschen extra Informationen, wie zum Beispiel Fuse File Info gibt es hier. Aber ansonsten sehen fast so gleich aus wie die ganz normalen Syscalls. Eine Besonderheit, die ich vielleicht noch erwähnen hätte müssen, wie man hier sieht, Fehler werden nicht in Erno reingeschrieben, die werden als negativer Wert zurückgegeben, wie man hier sieht, minus InnoEnd. Das liegt daran, weil der Linux-Kernel das auch macht, also haben die Fuse-Leute das einfach übernommen. Machen wir einfach so. Normalerweise, wenn man gründlich C-Funktion schreibt, return man vielleicht minus 1 und schreibt einen Fehler in Erno rein, ist nicht so hier. Ja, dann zur Frage von Paul. Es gibt eine extra Funktion, die man immer aufrufen kann, Fuse Get Context, und da kann man sich rauskratzen, von welchem User und von welchem Prozess jetzt der Syscall kommt. Und damit kannst du gucken, so wenn dieser eine User, den du nicht magst, auf dein Dateisystem zugreift, kannst du ihm einfach sagen, nö, darfst du nicht. Und wenn es root ist, dann darfst du ihm erlauben. Und dann hast du auch deine privaten Daten, die du in der Main registriert hast. Ja, dann nochmal, gibt es noch ein paar Mount-Optionen, wie erwähnt, allow other und allow root, erlaubt es anderen, auf dein Dateisystem zuzugreifen. Bei Default, zumindest unter Linux, checkt der Kernel nicht Datei-Permissions, musst du selber implementieren. Kein Mensch hat Bock darauf, also setzt einfach die Default-Permissions-Flag, dann checkt der Kernel auch, darf dieser User genau auf diese Datei zugreifen, wenn nicht, dann lässt der Kernel das einfach zu. Also wenn die Datei zum Beispiel irgendwie root gehört und du bist irgendwie User und versuchst darauf zu schreiben, juckt den Kernel nicht, kannst du einfach machen.
Dann würde der Kernel selbsttätig quasi ein Stat machen auf meinem Dateisystemtreiber?
Also du würdest halt die Datei versuchen zu lesen oder zu schreiben.
Weil ich meine, wenn der Kernel die Permissions für mich durchsetzt oder der Fuse-Stack die Permissions für mich durchsetzt, dann muss er ja die Permissions immerhin kennen und die liefere ich ja erst in den Stat eigentlich. Ne?
Und der würde dann Stat auf deine Datei machen, also in dem Fall getAttre. Dann würde er sehen über das Mode-Field, kann ich dir nochmal zeigen. Hier im Field Mode, da sind ja Inode Type und Permissions drin, dann wird er sehen, ob der User, der darauf anfragt, die Permissions hat und über das UID und GID Field. Und wenn nicht, dann sagt der Kernel eh no access, tschüss. Wenn doch, dann kann er auf die Datei zugreifen. Wenn du Default Permissions gesetzt hast, wenn du das nicht gemacht hast, dann sagt der Kernel, nö, scheiß drauf, hier, mach einfach. Ja, dann gibt es noch Read-Only und Read-Write, funktioniert wie ganz normal. Muss man nicht explizit setzen. Und noch ein schönes Feature von Fuse 3, was es nicht in Fuse 2 gibt. Jetzt seit Fuse 3, wenn dein Dateisystem abstürzt, bleibt der Mountpoint erhalten. Und dann gibt es eine komische Fehlermeldung, wenn du versuchst, darauf zuzugreifen. In Fuse 2 wurde das Dateisystem sofort geunmountet, wenn es abgestürzt ist. In Fuse 3 muss man das explizit ansagen, also dass man Auto-Unmount macht, als -O-Option beim Mounten. Dann unmountet er auch das, wenn dein Dateisystem abstürzt. Ist ein bisschen nice fürs Debugging.
Ist das der Grund, warum SSHFS so viel besser funktioniert als früher heute?
Ich glaube, SSHFS benutzt noch Fuse 2. Cool. Ich bin mir aber nicht sicher. Was ist der Sinn, den Mount stehen zu lassen? Wenn dein Dateisystem kaputt gegangen ist, irgendwie abgestürzt ist, dann sollte vielleicht der Nutzer auch was davon mitbekommen und nicht einfach eine leere Directory sehen. Und dann bekommt er. Ja, aber dann bekommen die Fehlermeldung zurück und nicht Datei nicht gefunden.
Die Anmerkung war, dass
bekommst du Transport not connected, glaube ich, war das. Ich habe die Fehlermeldung sehr oft gesehen, by the way. Ja?
Einen Moment. Ich habe ein Fuse-System, das bezieht sich auf die realen Dateien im Filesystem, macht halt da irgendwas. Jetzt ist aber ja die Pfade, die man in dem Fuse-Layer kriegt, sind ja relative Pfade. Ich will aber eigentlich die System-Calls, dann die echten System-Calls in meinem System-Call aufrufen, um zum Beispiel Start-Aus-Force zu füllen und darin nur was zu verändern. Jetzt muss ich immer die relativen Pfade auf die absoluten umrechnen. Also gibt es da irgendwie einen Trick, wie man das macht, wie man es richtig macht? Weil das kam mir irgendwie.
Ich glaube, Fuse gibt dir immer absolute Pfade relativ zu deinem Mountpoint.
Ja, genau, relativ zum Mountpoint.
Ja.
Wenn ich aber den Syscall wirklich aufrufen will, also in meiner Reimplementierung das echte Stat, dann brauche ich halt den vollen Pfad.
Also wenn du zum Beispiel so ein Layering-Datei.
Genau, ja.
du bekommst halt dein Path rein, sagen wir slash hello in dem Fall, und dann müsstest du halt, sagen wir, du hast einfach so ein Bind-FS, das mirrort einfach eine Directory auf eine andere. Mhm. Dann müsstest du halt den Path, den du bekommen hast von Fuse, müsstest du dann halt benutzen, um deinen anderen Path zu generieren. In dem Fall wäre es wahrscheinlich ganz einfach, indem du einfach den Path davor schreibst und dann guckst, dass da keine Punkt drin sind, was eigentlich garantiert ist, glaube ich, von Fuse. Dann sollte das funktionieren.
Okay, also so macht man das schon. So habe ich es auch implementiert. Es funktioniert auch. Ich habe mich nur gewundert, ob es da einen besseren Trick gibt. Okay,
also ich habe nicht von Fuse gesehen, dass da irgendwie so Punkt oder komische Dinge in den Paths sind. Die sollten schon alle absolut sein, relativ zum Dateisystem.
Ich glaube, mein Trick wäre, dass ich am Anfang, wenn ich bei der Initialisierung einfach ein chdir in das Directory mache und dann alle bei Pfaden immer den führenden Slash wegnehme, dann habe ich relative Pfade in meinem Arbeitsverzeichnis quasi.
Ja, das kann man auch so machen. Ja, sollte gehen.
Ist halt für jeden String-Pointer irgendwie ein +1.
Ja. Ja, weiter. Wir haben noch sehr viel Zeit, also eine kleine Einführung in... Achso, Frage?
Ich habe mich gewundert, Franz, wo du die Fuse Get Context oder also diese Context-Funktion gezeigt hast. Wie funktioniert denn Multithreading, weil die Funktion also keinerlei Argumente angenommen hat? Wird das überhaupt unterstützt oder also wie? Also woher kommt jetzt hier der Kontext in dem Fall?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist das Thread-Local. Also Fuse unterstützt auch Multithreading. Da gibt es, also da musst du, glaube ich, nicht die Fuse Main benutzen. Das ist halt eine sehr simple Funktion, die macht das alles für dich. Da gibt es, musst du mit den Fuse Context selber aufbauen. Aber ich glaube, gab es Fuse Loop oder so, MT oder so? Ja, Fuse Loop MT ist dann, also normalerweise rufst du dann Fuse Loop auf, also die Main ruft dann Fuse Loop auf, das ist die Single-Threaded Version, es gibt auch Fuse Loop MT, die ist Multi-Threaded. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, weil auf OpenBSD ist es nicht unterstützt, also habe ich es nicht probiert. Aber ja, und wahrscheinlich, ja, und hier steht das auch, the context is only valid for the duration of the file system operation. Also ich gehe davon aus, es ist einfach Thread Local oder so. Noch Fragen? Ja, kleine Einführung, Storage-Backdateisysteme.
Entschuldigung, doch noch eine Frage. Okay. Wie ist das mit dem Threading? Wenn jetzt mehrere Prozesse kommen und gleichzeitig irgendwas von mir wollen, laufen meine Fuse-Funktionen, werden die von Fuse automatisch in nebenläufigen Threads gestartet dann in dem Fall?
Wie gesagt, mit Multithreading weiß ich nicht, aber bei standardmäßigen Fuse hast du eine Anfrage pro Zeit, also kannst du nur eine Frage gleichzeitig haben, als nur ein Thread. Der ruft dann die Callbacks wahrscheinlich nacheinander auf. Also du hast ja sowieso nie irgendwas gleichzeitig, wirklich gleichzeitig. Eins kommt immer als erstes. Ja. Nämlich, das Problem mit so Datenträgern sind, man hat so irgendwie so ein Array von Blöcken, die sind dann 512 Byte, aber wenn man so eine Datei angeguckt hat, die ist nicht so 512 Byte oder 1024 Byte, die kann so 4 Byte sein, 0 Byte sein, irgendwie 3,5 Kilobyte. Und wie legt man die dann auf so eine Diskette, damit sie dann auch passt? Das ist dann das Ziel von Dateisystemen, die legen die dann richtig aus. Eines der sinnfreisten Dateisysteme ist TAR. Da legt man die ganzen Dateien einfach nacheinander ab. Und wenn man irgendwas finden will, muss man einfach alle Dateien durchgucken und gucken, ob der Path passt. Und wie das aussieht, ist, wie man sieht, hat man irgendwie File 1, File 2, File 3 und da klatscht man einen Header davor, da ist der Path drin, Permissions, UID, Size, noch mehr Metainformationen, hat man ein bisschen Padding, damit der Header auf 512 Byte groß ist und dann kommen die Daten einfach linear hintereinander. Und dann noch ein bisschen Padding, um auf die 512 Byte Grenze zu kommen und dann alles nochmal für die File 2, File 3 und so weiter. Am Ende hat man dann noch zwei Nullblöcke, damit man weiß, wann man das Ende hat. Man kann Dateisystem auch so implementieren, aber wer will schon den ganzen Datenträger mal durchsuchen, um eine Datei zu finden? Das dauert viel zu lange. Also gibt es was bisschen Schlaueres, nennt sich FAT. Da hat man so einen kleinen Bootsektor, den kann man ignorieren. Dann gibt es die File Location Table, eine Root Directory und Daten. Und wie FAT funktioniert, ist, man hat in der Root Directory zum Beispiel eine Datei, dann hat man irgendwie Metadaten und am Ende ist eine sehr wichtige Zahl, 50. Und 50 referiert zur File Location Table, gibt es den Eintrag an der Adresse 50 und das sagt, der sagt dann aus, also der 50. Block in diesem Dateisystem. Und dann sagt er, der nächste Block wäre 51, dann von 51 auf 52, 160, 130 und dann End of File, dann ist die Datei auch zu Ende. Also wenn man Datei lesen will, dann geht man diese Linked List durch und dann Block für Block liest man die dann ein. Bisschen nervig, wenn man Random Access in der Datei machen will, man muss dann einmal alles durchlaufen oder man cache das. Aber im Grunde so funktioniert Fuse. Und ja, etwas viel intelligenteres ist UFS. Es ist so ähnlich wie X2. Da hat man, da teilt man seine Festplatte in 5 Regionen auf. Gibt es einen Superblock, der ist relativ klein, mit einem Bootloader vielleicht drin. Der sagt dann die so grundlegenden Metainformationen vom Dateisystem, so wie groß ist das Ding, wo war der letzte Mount Point, welche Version, die Magic Number natürlich, Kirks Geburtstag. Dann hat man 2 Bitmaps, um zu wissen, welche Inodes frei sind und welche Blöcke frei sind. Dann hat man die Inode selber und die Blöcke selber. Und in UFS sieht eine Directory nämlich so aus, man hat sehen Datei so aus, man hat eine Inode und da drin stehen wieder diese grundlegenden Informationen, Größe, Typ, User-ID und alles. Und dann hat man Pointer auf Blöcke. In dem Fall ist es der erste Inode auf der linken Seite ist eine Directory, sagen wir mal, das ist die Root Directory. Und da hat man diese 12 Direct Blocks, die zeigen dann in die Datenblockregion hat man halt 12 Pointer in die Datenblockregion, die dann sagen, da ist Block 1, da ist Block 2, Block 3. In dem Fall haben wir nur einen Block, weil es eine Directory. Directories sind in der Regel nur ein Block groß. Und da es die Root Directory ist, okay, in dem Fall sieht es wie eine ETC Directory aus, stehen in den Daten auch die Inhalte von der Directory. In dem Fall gibt es Punkt, Punkt, Punkt. Die sind immer drin, jeder Directory hat Punkt und Punkt, Punkt. Also wer sich gewundert hat, warum die existieren, die stehen auch wirklich auf der Festplatte drin. Das sind wirklich ein paar Byte, die verschwendet werden, um zu speichern, wo genau jetzt der Parent oder wo ich selber bin. Im Grunde eine Directory ist einfach nur eine Liste von Tupeln aus Dateiname und Inode-Nummer. Also wenn man zum Beispiel /etc/fstab zugreifen will, geht man in die Root Directory und sucht nach etc in der Directory, dann findet man, sagen wir, das wäre Inode 4, da geht man zum Inode 4, liest ihn ein und sieht, oh, das ist wieder eine Directory, also lesen wir den ersten Block der Directory aus und suchen dort fstab drin und wir sehen, das ist Inode 50 oder so, dann gehen wir zu Inode 50. Und und dann, wenn 12 Direct Blocks, sagen wir, bei 4 Kilobyte, ist nicht sehr viel, das reicht nicht aus für größere Dateien, deswegen gibt es Single Indirect Blocks, dann hat man, der Single Indirect Block zeigt dann auf einen Block, der dann wieder auf Blöcke zeigt. Und dann gibt es das nochmal in Double und in Triple. Und so kann man Dateien haben, die richtig groß sind, so Terabytes, Exabytes oder so. Und das ist im Grunde UFS. Bisschen komplizierter in der Praxis, aber das ist schon viel besser als FAT. Und dann gibt es noch ZFS, wer wirklich Schmerzen haben will. Da sieht alles ganz anders aus. Die haben sich wirklich alles neu ausgedacht. Da zeigen Pointer überall hin, keine Ahnung, wie das funktioniert. Da muss man Kirk fragen oder so. Ja, weiterführendes Material. Das OS der Wiki ist sehr gut. Da gibt es ein paar Dateisysteme, die man sich angucken kann. Auch eigens entwickelte Dateisysteme, die, ja, man kann es auch selber entwickeln. Fuse API, einfach in den Header gucken, da steht eigentlich schon alles drin, was man wissen muss. Und wer Rust mag, das ist die Quelle, die ich dafür benutzt habe für meine Dateisysteme. Dann gibt es noch was Komisches, was sich Character in User Space nennt. Damit kann man Character Devices selber machen. Wer es braucht, ja, warum nicht? Auf dem Arch-Wiki gibt es auch eine Liste von Fuse-Dateisystemen, an denen man sich orientieren kann. Ja.
Von der man abschreiben kann sozusagen, eine Fuse-Layer in C, der wirklich richtig gut ist und richtig, alles richtig macht.
Meinst du eine Fuse-Implementation von irgendeinem Dateisystem oder so?
Ja, einfach als Muster.
Du könntest dir gerne Fuse UFS angucken, was ich geschrieben habe.
Ja, okay, gut, mach ich.
Ansonsten, also es ist in Rust geschrieben, es gibt auch C, SSHFS, ich weiß nicht, wie gut die Qualität da ist. Hab gehört, die haben keinen Maintainer mehr, also vielleicht nicht so gut. Ich kann mal einfach mal die Arch-Wiki-Seite zeigen. Highspeed Inter mal wieder. Ja, hier gibt es eine ganz schöne Liste an Fuse-Dateisystemen. Ein interessantes ist auch Köln FTP-FS, damit kann man FTPs einfach mounten. Ja, wie gesagt, es gibt dieses komische WAN-FS, also wenn du wirklich Schmerzen haben willst, dein Google-Kalender zu mounten, das sieht dann irgendwie so aus in dem Kalender. Das ist ein Konzept von einer Harddrive, eine Festplatte, die man wirklich nicht braucht. Doch? Okay. Ja, und OSDFWiki, sehr gut. Hier zum Beispiel für TAR. Es gibt sehr viele Varianten von TAR, die einigermaßen standardisiert sind. Heißt USTAR, ist glaube ich irgendwie Unix Standard TAR oder so. Ja, wie gesagt, hier Filename, File Mode und die ganzen Dinge und dann hat man die Daten dahinter. Gibt es auch ein bisschen Example Code. Ach ja, TAR ist ein bisschen komisch, da werden irgendwie die ganzen Zahlen in Oktal gespeichert, in ASCII-Oktal. Frag mich nicht, warum.
Unfall.
Richtig. Ja. Ja, ich kann mal ein anderes Dateisystem zeigen. Bisschen komplexer als HelloFS. Also ich war mir vor ein paar Tagen so ein TempFS selber zusammengekratzt. Hier kann man auch sehen, wie so eine Datei zum Beispiel gespeichert werden könnte. Das ist natürlich im RAM. Hier ist natürlich diese ganze Komplexität von, oh, ich muss jetzt in so einer Festplatte rumpopeln, wo liegt mein Byte? Hat man hier nicht. Man hat halt irgendwie Speicher, der von der C-Runtime gemanagt wird. Aber zum Beispiel hier sieht man, gibt es Mode, gibt es die ganzen Zeiten und dann, wenn es eine reguläre Datei ist, hat man direkt den Buffer und die Größe und wenn es eine Directory ist, dann hat man eine Linked-Liste an Entries. So kann man zum Beispiel ein Memory-File-System bauen. Und eine interessante... Also eine Sache, die man definitiv implementieren muss in dem Fall, ist eine Lookup-Funktion, um die Datei zu finden. Und wie die funktioniert, ist, man geht einfach von links nach rechts durch die ganzen Dateisystem-Path-Komponenten rein, durch. Ich zeichne es mal an. Also wenn man zum Beispiel... Wenn man auf diese Datei zugreifen will, muss man irgendwie erstmal finden, wo Slash ist. Das ist bei Definition immer Inode 1, 2 oder so, eins von den beiden. Nicht 0, weil 0 bedeutet in der Regel frei oder invalid. Zum Beispiel unter UFS bedeutet 1 auch irgendwie dieser Block ist kaputt. Also in der Regel ist es 2 oder 1. Ja, und dann sucht man in dieser Directory nach dem Eintrag etc. findet den und dann sucht man in der Directory nach fstab. Das macht im Grunde die Lookup-Funktion. Achso. Ja. Ja, das ist die Lookup-Funktion. So wird die dann aufgerufen in der getAttr-Funktion. Man sucht die Datei raus und dann kopiert man.
Ja, ich habe noch eine Frage. Du hast gesagt, auch dumme Fragen sind erlaubt.
Richtig.
Würde sich Fuse deiner Meinung nach auch eignen, um Features einem Dateisystem hinzuzufügen, die das Dateisystem nativ so nicht hat? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Komprimierung, was jetzt bei X4 nicht da ist, bei ButterFS schon. Jetzt möchte ich vielleicht X4 nutzen aus anderen Gründen, aber vielleicht die Komprimierung auch irgendwie.
Also für Komprimierung spezifisch gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du forkst X4 und implementierst das in Fuse nach. Musst du eigentlich gar nicht machen. Es gibt schon jemanden, der es in Fuse nachimplementiert hat. Also kannst du einfach seine Implementation klauen und einfach anpassen. Ich weiß nicht, wie X4 sich eignet, da irgendwie neue Features reinzuklatschen. Kannst du vielleicht machen, weiß ich nicht. Oder du schreibst ein Layering-Dateisystem, was einfach Kompression implementiert. Sowas wie EcryptFS bloß für Kompression. Das hatte ich mal vorgemacht, war dann irgendwie zu faul dafür. Also musst du das dann machen.
Aber es wäre prinzipiell jetzt, sage ich mal, konzeptionell kein Verbrechen, das so zu designen.
Also du könntest dann einfach, wenn du die Datei speicherst, einfach als gzip speichern und dann, wenn du die Datei versuchst, liest du die dann als gzip ein und dann gibst sie dann User zurück.
Ja. Ich kenne auch noch ein Beispiel dafür. Es gibt ein Fuse-Dateisystem, was mir zu einem FAT-Dateisystem Unix-Rechte hinzufügt. Und die werden dann einfach in jedem Verzeichnis, werden die in so einer FAT-Datei einfach mit reingespeichert, in so einem DOT-File, stehen einfach die Berechtigungen zusätzlich mit drin. Ne?
Ja, kann man machen.
Oder alternativ Case-Insensitivity. Ich glaube, den Mist habe ich mal gebraucht, um irgendwas in Wine zum Laufen zu bekommen. Auch dort.
Ja. Ja, machen wir mal weiter. Dann gibt es den VTSyscall, sehr ähnlich, und dann geht man durch diese Linked List an Entries durch und dann sagt man der Fuse, ja, diese Datei existiert, weiter. Und dann gibt es noch den VTSyscall, funktioniert sehr ähnlich. Dann kopiert man den Buffer der Datei in den Buffer von Fuse rein. Und dann die nächsten Syscalls werden halt so Größe anpassen. Wenn man eine Datei anlegt, dann gibt's, wenn man mit Touch eine Datei anlegt, dann wird die in der Regel auch auf 0 truncated, glaube ich, war das. Wenn man eine Datei reinschreibt, wird die Datei erst auf die richtige Größe mit truncate gesetzt und dann reingeschrieben. Dann VTSyscall und create, sehr wichtig. Diesmal sogar richtig geschrieben, mit dem E am Ende. Damit werden Dateien angelegt und spezifisch nur reguläre Dateien, also keine Directories, keine Device Nodes, keine sonstigen Dinge. Und dann gibt es das nochmal für Directories, MKD irgendwo. MKD. In dem Fall wird die Parent Directory gefunden und dann in der Directory wird dann neue Entry gemacht und eine neue Datei angelegt. Eigentlich selbstverständlich. Ja.
Danke. Ein Vorteil von Fuse ist ja auch, eben wenn einem die Dateisystemimplementierung abstürzt, dann reißt es nicht den Kernel mit. Bezahlt man halt mit Performance.
Genau. Ja.
Also, ist es dir bei deinen Aktionen trotzdem schon mal passiert, dass du meinetwegen den Kernel Ups oder sowas damit getriggert hast? Also ich meine, die Fuse-Schnittstelle selber in den Kernel führt ja auch in gewissen Grenzen Kernel-Code aus.
Ja, aber die Kernel-Seite von Fuse ist zumindest auf Linux sehr stabil. Hm. Ich habe es mal mit OpenBSD geschafft, dass ich den Kernel aufgehangen habe. Hm. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Code da nicht so gut ist. Ja.
Okay.
Ja, dann liegt es wahrscheinlich daran. Hm. Mit Fuse 2 konnte man den Kernel irgendwie missbrauchen, um den anzuhalten. Ja. Aber wenn dann das System abstürzt, also es gibt einen Fall, wo wirklich dein Kernel dann abstürzen kann. Wenn du wirklich dumm genug bist, dein Fuse als Router fest zu benutzen, dann bist du aber auch selber schuld. Ich habe da sogar ein Experiment, also ich habe da so ein, wie gesagt, irgendwie so ein Fuse UFS geschrieben und ich habe mal so den Spaß gemacht, ja, was passiert, wenn man das irgendwie als Router fest mountet dann, und es dann abstürzt, dann passieren komische Dinge, kann ich dir mal zeigen. Also ich habe hier so einen kleinen Kernel mit InnetRAMFS und der wird sich dann auf eine Der wird sich dann ein UFS nehmen und sich da reinkopieren. Ja, halt ein Kernel, der bootet dann und kopiert dann sein InnetRAMFS auf eine UFS-formatted Disk, wie man hier sieht. Und bis jetzt durchgelaufen, manchmal stürzt es ab, das ist so ein bisschen Lack. Das ist jetzt ein Kernel, der in Coemo läuft. Anschließend, die Frage war, ob er Changeroot macht. Er macht sowas ähnliches, nennt sich Pivotroot. Also er ersetzt das Root dann, ja, kennst du? Ja. Und jetzt sind wir in einem Linux mit UFS über Fuse als RootFS. Wie man hier sieht. Ich kann es mal neu starten und gucken, ob es kaputt geht. Manchmal reicht wirklich ein Reboot aus, damit es kaputt geht. Also, wir haben heute Glück. Also die letzten Male habe ich es probiert, ist wirklich das Dateisystem abgestürzt und dann kann man das System nicht mehr nutzen. Ja, könnte ich
machen. Die Frage, ob man einfach den Prozess killen könnte.
Ja. Ups. Ja, vielleicht sollte man, wenn du das als Root-Dateisystem nutzt, vielleicht nicht umbringen. Ja, sonstige Fragen? Ja.
Ich habe noch eine Frage zum Caching. Wird das alles komplett dann, hast du da Helfer in der LibFuse drin? Musst du das alles selber implementieren oder hilft dir da auch die Kernel-Seite von Fuse beim Caching?
Caching ist so eine richtig nervige Sache bei Fuse, da gibt es irgendwie unendlich Möglichkeiten. Kannst du dann selber machen, zum Beispiel in Fuse OFS habe ich, glaube ich, den iNode-Cache, der Vector-Cache alles selber gemacht. Aber in Fuse 3 gibt es dann die Option, dass der Kernel einige Dinge selber cached. Aber generell Caching ist ein bisschen nervig, aber es ist möglich. Also ich glaube auch in Fuse File Info kannst du auch direkt reinschreiben, ob du Caching haben willst. Kann ich ja mal zeigen. Ja, das kannst die ganzen Flags kannst du setzen. Es gibt einen OpenSysCall und da drin kannst du die Flags dann in der Fuse File Info setzen. Keep Cache zum Beispiel, dann wird die Datei im Cache gehalten, irgendwie so. Gibt es noch ein paar andere Dinge, wie Cache mit dir?
Also das ist dann der Kernel Cache, Block Cache.
Ich bin mir nicht sicher, ob es im Kernel oder in LibFuse ist, aber irgendjemand cache das dann für dich.
Okay.
Also ich würde trotzdem, wenn du Performance haben willst, ja, Caching ist gut. Aber trotzdem, Kernel-Dateisystem wird immer schneller sein als Fuse. Weil bei dem Kernel-Dateisystem hast du halt nicht den Overhead von diesem Context-Switching. Das ist halt alles im Kernel, bleibst im Kernel. Außer natürlich, der User macht einen Syscall, damit gehst du in den Kernel rein und dann bleibst du im Kernel und kommst wieder zurück. Wenn du Fuse nutzt, dann gehst du in den Kernel rein, dann gehst du wieder aus dem Kernel raus in dein Fuse-Dateisystem und dann gehst du wieder zurück und dann springst du wieder in den User-Prozess. Also es wird niemals so schnell sein wie ein Kernel-Dateisystem.
Hast du zufällig eine Ahnung davon, wie ähnlich das den Dateisystemtreibern im Kernel ist? Kann man das irgendwie sinnvoll für Prototyping von Kernel-Dateisystemen benutzen?
Ja, also ich weiß nicht genau, wie die Linux-Kernel-API für Dateisysteme ist, aber im Grunde ist es wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich, dass du irgendwie Syscalls, die du registrierst. Eine Sache speziell bei der Version von Fuse, die ich gezeigt habe, es gibt, glaube ich, Fuse Low Level. Die sieht ein bisschen anders aus. Also im Kernel, also Fuse bekommst du halt den rohen Path rein. Im Kernel funktioniert es ein bisschen anders. Da hast du halt ein bisschen Infrastruktur rum. Zum Beispiel dieses ganze Lookup-Zeug musst du nicht selber machen. Der Kernel fragt dich nach, was ist dein Root iNode? Und von da fragt er, liest Root iNode die Inhalte davon aus. Dann bekommst du die Liste von, dann gibst du dem Kernel Name und iNode-Nummer. Und dann weiß der Kernel zum Beispiel, etc ist iNode 5. Und dann fragt er für iNode 5, was ist der Inhalt. Und bei Fuse bekommst du halt jedes Mal den Path rein. Da musst du halt das Lookup-Zeug selber machen. Außer du benutzt die Low-Level-API, dann funktioniert das schon eher wie im Kernel, glaube ich. Ja, getAttre bekommst du die iNode-Number von dem iNode, den du lesen willst und halt in dem Fall kein Startbuffer. Schreibst du es irgendwie anders rein. Zum Beispiel Fuser macht das so und nicht wie Fuse 3. Fuser, die ROS-Bibliothek, die gibt dir halt wirklich den iNode.
Das ist cool, das kannte ich nicht.
Ja. Das macht auch Sinn, wenn du Blockdateisysteme implementieren willst, sowas wie UFS oder X4, weil dann musst du halt nicht Lookup selber machen. Macht halt keinen Sinn. Du hast halt diese iNode-Nummern schon sowieso. Wenn du ein Netzwerkdateisystem schreibst, dann macht es eher Sinn, wie im ersten Beispiel, dass du Path reinbekommst. Dann gibst du dann einfach deinem Netzwerk-Client oder so, was weiß ich, NFS oder so, und der Host löst das dann auf. Okay.
NFS würden die iNodes auch Sinn machen.
Okay, dann nicht NFS sagen, wie man SSHFS eher. Ja. Ja. Ja, gibt es sonst noch Fragen?
Frage ist, ob sich Fuse-File-Systeme stacken lassen, also dass der Mount-Point des ersten der Source für den zweiten ist und wenn ja, ob das vielleicht Probleme bringt.
Ja, kannst du gern machen, aber wenn einer von ihnen abstürzt, können komische Dinge passieren. Aber ja, im Prinzip kannst du das in die Unendlichkeit stacken. Ich glaube, früher war irgendwie der Vorgänger von OverlayFS, war glaube ich auch ein Fuse-Dateisystem. Ja, mach wie du willst. Wenn ja.
Okay, danke.
Du kannst auch in Linux auch mit OverlayFS-Dateisysteme stacken und ja. Also im Kernel-mäßig auch. Ja, Fragen? Sonst wären wir schon am Ende.
Dann vielen Dank für den Vortrag.
Danke.